In der heutigen Folge der Digitime haben wir sehr großen Besuch. Tim Krüthaff, der Oberbürgermeister der wunderschönen Seehafenstadt Emden, ist bei uns mit im Laut und Sichtbar Studio. Wir lernen Tim persönlich ein bisschen besser kennen, sprechen über Emden und sprechen auch darüber, was alles verändert werden kann und verändert werden muss. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
Digitime.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitime und wie immer mit David Wagner.
Und wie immer mit Keno Voss.
Und David, heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Studio. Tim Krüthaff, Oberbürgermeister der wunderschönen Seehafenstadt Emden, ist mit dabei. Tim, schön, dass du heute hier bist.
Ja, ich bin sehr gerne gekommen. Hallo.
Danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wir haben ja gerade schon so schön gesprochen, laut und sichtbar. Und Tim Krüthaff hat ja schon eine gewisse Verbindung in den letzten Jahren ja schon. Ich habe gerade noch mal geguckt, tatsächlich, bevor wir heute hier angefangen haben zu drehen. 2020 bei der Emder Börse, bei der 20. Emder Börse. Das war quasi kurz nach unserer Gründung von Laut und Sichtbar in dem Jahr haben wir uns das allererste Mal richtig kennengelernt und in dem Zuge auch ja, das Ganze ein bisschen weiter ausgebaut. Ich finde es total spannend, wie lange auch das Ganze schon geht und auch ja, wie die Stadt Emden sich in der Zeit entwickelt hat, wie wir uns entwickelt haben. Deswegen haben wir eine ganz spannende Einstiegsfrage für dich, wo wir vielleicht jetzt schon mal die Frage stellen, am Ende sie vielleicht auflösen können. David.
Wenn, also das haben wir bei uns auch schon mal gemacht, das war in unserer ersten Folge. Erzähl uns doch bitte mal zwei Lügen und eine Wahrheit über dich und wir werden am Ende der Folge dann auflösen, was quasi die Wahrheit war von dem Ganzen.
Zwei Lügen und eine Wahrheit.
Genau.
Ich bin absolut großer Norderney-Fan. Ich bin absolut großer Borkum-Fan. Und ich wollte eigentlich Mist. Ich bin schon völlig überfordert.
Schwierige Frage.
Ne? Ja, das ist echt eine schwierige Frage.
Ja, wir haben damals auch ein bisschen gebraucht. Nimm doch
meine,
die Zeit.
Meine Güte, ja. Ich liebe es, selber am Steuer eines Autos zu sitzen.
Okay. Dann nimm es mit. Also du bist Fan von Norderney, du bist Fan von Borkum und du liebst es, am Steuer eines Autos zu sitzen.
Genau.
Okay, am Ende der Folge lösen wir auf oder vielleicht auch nicht, mal schauen, da müsst ihr jetzt mal dranbleiben. Tim, wie gesagt, spannend, dass du hier bist als Oberbürgermeister. Da bist du ja, du hast gerade schon gesagt, öffentliches Eigentum ein Stück weit. Du bist Teil der Stadt Emden, du bist das Gesicht der Stadt Emden. Wie ist so ein Oberbürgermeister, wenn er gerade nicht Oberbürgermeister ist? Also wie können sich unsere Zuhörer und Zuschauer dich vorstellen? Was machst du so, wenn du nicht gerade Teil des öffentlichen Eigentums von Emden bist? Wie bist du drauf?
Ach, das gibt es eigentlich ganz selten tatsächlich, weil dieser Beruf für mich wirklich viel mehr ist als ein Job. Also das ist etwas, ich sage immer, ab dem Moment, wo ich zu Hause die Haustür verlasse, beginnt ja meine Arbeit, also im positiven Sinne, weil du durch die Stadt läufst, weil du Dinge wahrnimmst, weil du sagst, ah, was ist hier schon wieder oder das sieht nicht gut aus oder ne, das da muss man mal ran. Also ja, oder wenn du einkaufen gehst zum Edeka, dann ist es so, oder zu irgendeinem anderen, dann entsprechend zum Einkaufen gehst zum Kombi. Dann steht man dort vom Kühlregal und dann kommen Menschen und sagen zu dir, oh, es ist gut, dass ich sie treffe. Und dann beginnt ein Gespräch. Ja. Und meistens sind es Themen, die Menschen wirklich auch sehr bewegen. Also ich nenne das auch liebevoll den Edeka-Faktor. Weil wenn mich jemand auf ein bestimmtes Thema dann wirklich dann anspricht, dann ist dem das auch ganz wichtig. Und dann ist ihm das ganz wichtig, dass er das an der Stelle losgeworden ist. Manchmal ist es eben was die ganze Stadtgesellschaft bewegt. Manchmal ist es eben was ganz Individuelles. Und das ist für mich tatsächlich das allergrößte Kompliment. Weil ich finde, damit ist man eben nahbar, damit ist man dicht dran. Damit bekommt man eben die Infos, die man braucht, um dann wirklich am Ende auch gute Entscheidungen zu treffen. Und manchmal kann man eben auch wirklich helfen, dass man eine Kleinigkeit mitnimmt und so weiter. Manchmal wird es auch sehr komplex, dann sage ich, okay, könnten Sie mir das nochmal als E-Mail schreiben oder so. Das ist jetzt wirklich ein bisschen viel. Auch manchmal, wenn du eine Veranstaltung hast und du bist konzentriert, wird sich darauf vorbereiten, dann kommt jemand mit so einem ganz komplexen Thema irgendwie. Ne? Ich habe da die zwei Flurstücke 45 aus 48 in der Törnerstraße und das und jenes. Und irgendwann sagst du, Mensch, wird es mir ein bisschen zu kompliziert. Was ist denn die Frage? Ja, wie hoch ist der Bodenrichtwert? Und dann sagst du, okay, das kann ich jetzt so spontan nicht klären. Also schicken Sie mir bitte eben eine E-Mail und dann gucke ich auch, dass, dass das entsprechend alles abgearbeitet wird. Also für mich ist das wirklich ein großes Kompliment. Und wenn ich mal rauskommen will, habe ich echt eine ganz tolle Möglichkeit. Und zwar habe ich eine Meerbude am Opuser Meer. Mhm. Cool. Und das finde ich, also 10 Minuten mit dem Rad oder eben dahin. Und das Schöne ist, man ist draußen und trotzdem ist man in der Stadt. Und wenn irgendwann mal was passiert oder wenn was ist, ne, ein großer Brand, so wie jetzt in der Klunderburgstraße oder ein Todesfall wie damals bei den Matthiestagen, dann ist man eben nicht weg, sondern man ist tatsächlich da. Und das ist für mich auch ein Ort, wo ich rauskomme. Und das Schöne ist, so die Nachbarinnen und Nachbarn und so die Mehrgemeinschaft hat sich so ein bisschen daran gewöhnt, dass sie sich gegenseitig auch reglementiert, wenn dann einer anfängt, dass er, ey, Tim ist hier privat ist es denn wirklich mal so, dass man eben auch mal Kraft tanken kann? Weil ich glaube, dass es wichtig ist, wer eben viel Energie gibt und das tue ich unter der Woche dann tatsächlich oder von Montag bis Sonntag. Und wenn ich dann mal raus bin, dann brauche ich auch wirklich diese Phase, um einfach mal ein Stück weit nachzutanken.
Absolut.
Ja. Manchmal fahre ich zu meinem Patenkind nach Braunschweig und also ich habe mehrere Patenkinder, aber eins ist in Braunschweig. Und irgendwann erinnert mich dann der Vater meines Patenkindes dran, dass er sagt, du brauchst hier auch nicht jeden zu grüßen in Braunschweig. Ne? Also weil man dann also so ganz automatisch durch die Gegend geht. Aber auch das kann man vielleicht mal auflösen. Es kann auch manchmal sein, dass man mir in Emden entgegenkommt und ich dann irgendwie so in Gedanken verloren bin oder irgendeine Sache durchdenke, weil man hat ja auch mal wirklich Probleme, mit denen man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes schwanger geht. Und dann ist das keine Unhöflichkeit oder so, sondern dann habe ich es vielleicht in dem Moment einfach, habe ich den Kopf woanders. Also
das haben wir beide auch schon öfter gehabt. Dann habe ich dich gesehen und gesagt, hey Tim, und dann bist du mir vorbei. Und ich habe gemerkt, okay, der ist so in Gedanken gerade. Ja, ja. Der hat es einfach nicht mitbekommen und umgekehrt natürlich dann auch so. Ne?
Das ist dann kein böser Wille. Ja. Das ist einfach so.
Das menschlich, würde ich sagen.
Bist du dann am Opuser Meer? Ich habe jetzt vor kurzem meinen Bootsführerschein gemacht, weil ich mir dachte, hey, ich wohne in Emden, ich muss einen Bootsführerschein haben.
Unbedingt.
Hast du einen Führerschein? Fährst du selber
auch? Natürlich habe ich einen Führerschein. Ich habe sogar, ich habe beide, genau, und auch einen Segelschein. wo ich den gemacht habe. Das können wir jetzt nicht verraten, weil dann lösen wir die Anfangsfrage schon auf. Okay. Oder auch vielleicht nicht, man weiß es nicht. Nein, also das ist so, ich habe den tatsächlich gemacht bei Jürgen de Boer, damals hatte der noch eine Segelschule, da habe ich auch gesegelt dann. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit, hat mir viel Spaß gemacht und jetzt habe ich tatsächlich auch den Bootsführerschein. Habe auch im Delft noch ein kleines Boot liegen, so eine Sloop. Gibt natürlich auch einen wunderschönen Weg, also kannst dann eben von Delft auch schön zum Opuser Meer dann fahren. Ja. Über das Fähnicher Tief, herrlich. Auch ich finde sowieso Emden vom Wasser aus, also wenn du über den Stadtgraben fährst, und das ist schon einfach traumhaft. Also da gibt es auch noch viel Potenzial, das zu entwickeln und das auch nochmal ein bisschen sichtbarer nach draußen zu stellen. Also das ist echt ein Fund, mit dem Emden wuchern kann.
Absolut. Ja, deswegen habe ich auch den Führerschein gemacht. Also ich habe ihn in Wilhelmshaven machen müssen tatsächlich, weil alles andere, die Emder Bootschule war irgendwie abgebaut jetzt über den Sommer. Also musste ich da zwangsweise hin. Ich hätte es eigentlich natürlich gerne hier gemacht. Ist aber natürlich halb so wild. Aber ich bin auch ein Riesenfan davon, die Stadt mal vom Wasser aus zu sehen. Und deswegen gerade so diese ganzen Drei-Meere-Weg, den wir hier haben und alles dann im Jade-Kanal hoch und Co., ist schon echt eine spannende Thematik, ja. Macht viel Spaß.
Mega schön.
Ja, cool.
Man kann es auf jeden Fall auch allen Touristen, die gerade potenziell zuhören, empfehlen, mal so eine Hafenrundfahrt oder so eine Grachtenrundfahrt zu machen.
Ja. Ja, nun wird natürlich jetzt auch ganz viel gegeben. Ja, aber man könnte noch viel mehr im Bereich Bootstourismus machen. Man müsste mal die Stromsäulen ertüchtigen und man die Steganlagen und es bräuchte mehr Liegeplätze und man müsste an manchen Stellen mal baggern, weil wenn du die Drei-Meere-Tour ansprichst, gerade so an der Hive oder hinten die Durchfahrt, ist natürlich echt knapp. Da musst du, wenn du dich da nicht auskennst, dann hängst du relativ schnell fest. Oder das Hintertief, der Weg nach Hinte, also wäre natürlich eigentlich ein tolles Ausflugsziel auch für die Schreiers Hoog, aber das geht im Moment gar nicht mehr von den Tiefen her. Also das ist absolut auch noch ein Thema, wo Potenzial drinsteckt, wo man aber auch wirklich gucken muss, wie kriegt man es finanziell gewuppt, weil man, gerade wenn man im Wasserbau ist, hat man natürlich immer Wahnsinnskosten auch. Also unsere Zielsetzung ist, das Thema der Stege tatsächlich auch noch zu verbessern, dass du mehr Ausstiegsmöglichkeiten auch an verschiedenen Stellen hast. Übrigens gerade auch für Paddler. Ja. Ich bin jetzt vor kurzem anlässlich 50 Jahre im Nakano-Club, bin ich sonntags mit denen einmal 18 Kilometer um die Stadt gepaddelt, dann siehst du natürlich auch die Stadt nochmal wieder aus einem anderen Fokus, nämlich aus dem Kanu und merkst, okay, da ist es eben nicht so leicht auszusteigen wie jetzt aus dem Motorboot und das hat wieder andere Anforderungen. Dann muss man eben gucken, wie kriegt man eben auch diese Anforderungen dann mitgedacht, gerade jetzt beim Thema Umgestaltung eben der Innenstadt. Und von daher ist auch eben so ein Beispiel. Also ich will das jetzt nicht überdramatisieren, aber es gibt ja die Geschichten aus Tausend und einer Nacht, wo der Kalif sich quasi als Bettler auf den Markt setzt und sich verkleidet, damit er nicht erkannt wird. Und das macht er eben, um zu gucken, ob die Gesetze, die er gemacht hat, gut sind, ob das funktioniert. Ja. Und ich glaube, genau das ist eben wichtig, als quasi Oberbürgermeister und erster Bürger der Stadt, an möglichst vielen Dingen auch teilzuhaben, damit du eben diese Lebenswirklichkeit von den Menschen siehst und damit du dann tatsächlich eben für die Lebenswirklichkeit der Menschen eben auch eine gute Politik machen kannst. Und von daher nutze ich das wirklich sehr intensiv, bei all diesen Dingen dann entsprechend dabei zu sein und freue mich immer, wenn ich so einen Input kriege, weil mir das natürlich meine Arbeit dann am Ende auch leichter macht.
Machst du denn deine Freizeit allgemein, deine Aktivitäten? Du hast ja gesagt, Opusa Meer, du bist so ein bisschen unterwegs, familiär und so weiter. Aber macht dir das in Emden immer Spaß? Oder sagst du, boah, ich gehe auch gerne einfach mal ganz woanders hin, wo mich keiner kennt, damit ich einfach mal abschalten kann?
Nein, eigentlich, es ist wirklich so eine ein Hingeben an diesen Beruf. Also das war aber auch eine bewusste Entscheidung. Es gibt ja auch eigentlich kaum ein Wochenende, wo ich keine Termine habe. Ne? Also klar blocke ich mir mal einen Sonntag dazwischen, damit du einfach auch irgendwie wirklich mal einen ganzen Tag am Meer sein kannst und was machen kannst. Oder auch mal in den Sommerferien dann wirklich mal ein Wochenende oder sowas, wo man sagt, so jetzt ist das. Und dann fahre ich natürlich auch mal weg im Sommer eine Woche oder so. Aber grundsätzlich habe ich mich damals dazu entschieden, wirklich, ich sag mal 24/7 diesen Job zu machen und da zu sein. Und für mich ist dann einfach selbstverständlich, wenn sowas ist wie das zum Beispiel, als es Van der Meer ein Bad gebrannt hat, dann mitten in der Nacht, dann bin ich hingefahren. Oder jetzt bei der Klunderburgstraße war ich dann später nochmal da und habe mit den Feuerwehrleuten nochmal gesprochen, habe mich bei denen bedankt. Und jetzt morgen haben wir Besuch, also am 3. Oktober, ich weiß nicht, wann euer Podcast ausgestrahlt wird, also am 3. Oktober haben wir Besuch von der parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium. Natürlich begleite ich die den Tag durch die Stadt. Ne? Und das ist mir einfach wichtig, wirklich, das ist ja ein Privileg, also diese Stadt vertreten zu dürfen und repräsentieren zu dürfen. Manchmal muss ich schmunzeln, wenn er so bei Facebook steht, er hält sein Gesicht auch in jede Kamera. Und dann denke ich immer, ja, Leute, das ist mein Job. Ja, also ich vertrete diese Stadt. Ja. Und das Schöne ist, dass natürlich dann auch so ein bisschen Privates und Dienstliches verschwimmt. Also wenn ich jetzt bei einem schönen Konzert sitze, dann ist das ja in dem Sinn keine Arbeit, sondern dann wäre ich eben auch privat wahrscheinlich zu diesem Konzert gegangen. Ja. Und bei manchen Dingen ist es dann eine Wahnsinns-Horizonterweiterung. Also ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber Professor Dr. Girdas macht einmal im Jahr eine Tagung zum reformierten Protestantismus in der Johannes-Alasko-Bibliothek. Und dort gibt es immer einen öffentlichen Abendvortrag. Ich glaube nicht, dass ich unter normalen Umständen vielleicht da gewesen wäre. Jetzt gehe ich da aber immer hin. Und das ist immer eine Wahnsinns-Horizonterweiterung, weil das also ganz hochkarätige Wissenschaftler sind, die aus einem Gebiet referieren, das eigentlich überhaupt nicht mein Standardrepertoire ist, wo ich mich gar nicht auskenne. Aber man kommt eben jedes Mal klüger raus, als man reingegangen ist. Und von daher ist das, was diesen Job so faszinierend macht. Du hast mit Stadtplanung zu tun, mit Sozial, mit Gesundheit. Du hast eben all diese Dinge, die diese Wahnsinnsbandbreite da stellen, und du darfst eben Dinge gestalten, darfst an diesen Sachen arbeiten, und das sehe ich also auch nach 6 Jahren noch als wahnsinnig großes Privileg an.
Du hast gerade gesagt, da kommt man klüger raus, als man reingegangen ist. Da habe ich direkt an das Thema Schule gedacht, weil in letzter Zeit in den Zeitungen habe ich sehr oft davon gelesen, dass die Schulen hier saniert werden und aktiv auch angegangen werden. So viel zum Thema Gebäude als solches. Wie sieht es denn mit der digitalen Infrastruktur aus, bezüglich auch dem Thema KI, weil wir sind ja eine Digitalagentur und deswegen die Überleitung.
Also es gibt eins vorweg, eine Grundphilosophie von mir, was quasi meine Politik bestimmt. Wir haben das mal so schlagwortartig Kids First genannt. Und das hat ganz, ganz viel mit dem Thema Bildung zu tun. Weil natürlich im Wesentlichen geht es darum, eine Stadt attraktiv zu machen. Also deswegen haben wir das Thema Kindertagesstätten abgeräumt, haben mehr Kindertagesstätten gebaut, damit alle einen Platz haben. Aber das Thema Schule ist für mich ein ganz besonderes. Also das hat viel, klingt jetzt vielleicht ein bisschen sentimental, aber mit meiner Großmutter zu tun, die uns unheimlich viel beigebracht hat und die uns gelehrt hat aus ihrer eigenen Geschichte heraus im Zweiten Weltkrieg mit oft eben den Wohnort wechseln, weil man eben ausgebombt war und so, hat uns dann also beigebracht, dass du am Ende das behältst bei allem Materiellen, was zerstörbar ist, was du im Kopf und was du im Herzen hast. Mhm, und dass du tun musst, dass im Grunde genommen in deinem Kopf immer so viel Wissen ist, dass du in der Lage bist, dir selber zu helfen und dich weiterzuentwickeln, egal welche Situation kommt. Mhm. Und dass du schöne Bilder im Herzen hast, die du mitnimmst. Mhm. Und das ist auch meine feste Überzeugung, dass wenn man den Kleinsten in unserer Gesellschaft von Anfang an das Beste gibt und sie darauf vorbereitet auf das Leben und ihnen gute Rahmenbedingungen für gute Bildung gibt, dann sind sie immer in der Lage, sich selber zu helfen. Und das ist das und unsere Gesellschaft voranzubringen. Und deswegen glaube ich, dass diese Investitionen in die Schule eine ganz, ganz wichtige Investition sind. Und wir haben da wirklich auch Rekordinvestitionen. Natürlich wird der ein oder andere sagen, Mensch, da geht immer mehr und hier. Aber die Kunst ist ja in der Politik, tatsächlich die begrenzten Mittel, die man hat, finanziell so zu allokieren, also so einzusetzen, dass alle Interessengruppen befriedigt werden. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, man packt alles Geld in die Schulen. Mhm, aber wir haben tatsächlich, glaube ich, schon viel bei den Schulen erreicht. Wir sind ja jetzt gerade dabei, die Früchteburg-Schule und die Westerburg-Schule zur Ganztagsschule auszubauen und auch die Standorte dort in Westerburg zusammenzulegen. Mhm. Das eine ist ein Projekt von 17 Millionen, das andere ein Projekt von 15 Millionen. Das ist natürlich auch, das sind ja auch Summen, die da anstehen. Und dann haben wir natürlich auch parallel gesagt, das Thema Digitalisierung müssen wir umsetzen. Das fing ja erstmal damit an, bring mal erstmal dann Glasfaser entsprechend auch an alle Schulen. Ja, ne? Das war ja so erstmal die Grundvoraussetzung. Und dann hast du so Schulen wie eine tolle Schule, die Oberschule Wiebelsum, liegt aber jetzt strategisch nicht so ganz günstig. Ne? Ja. Also da mit Glasfaser hin, das ist dann am Ende eben schon ein Weg. Ja. Also so, und da hast du die erste Hürde. So, und dann hast du, ist das ja schön, du kannst ja jetzt sagen, jetzt hast du einen Digitalpakt und jetzt kaufen wir irgendwelche Smartboards und hämmern die da an die Wand. Aber dann ist das so ein bisschen wie Entwicklungshelfer, brauchst ja auch eine Steckdose da in der Nähe. Und es hilft dir ja auch nichts, wenn du dann eine Steckdose hast und du steckst die Stecker da rein und die Schule brennt ab, weil die Leitungen überhaupt gar nicht mehr in der Lage sind, das zu verkraften, weil die Schulen ja eben auch alle ins Alter gekommen sind. Und dann bist du natürlich wirklich, kommst du von Höchstchen auf Stöckchen. Und dann verstehe ich auch, dass jemand in der Öffentlichkeit sagt, ah, da kann ich so schwer sein, ne, Schulen zu digitalisieren. Und du brauchst dafür aber echt eine lange Zeit, weil du dann natürlich in die öffentliche Ausschreibung gehst für die entsprechenden Arbeiten. Ja. Dann musst du überhaupt ein Unternehmen finden, das in der Größenordnung in der Lage ist, in einer bestimmten Zeit dir das umzusetzen. Du kannst in der Schule auch nicht beigehen und kannst sagen, so ist jetzt zwar Unterricht, aber wir schlitzen hier gerade mal die Wände auf. Ne? Also so, und das ist natürlich also logistisch dann wirklich eine riesen Herausforderung. Mhm. Aber ich glaube, dass wir da jetzt auf einem guten Weg sind. Wir haben jetzt für die Herrentorschule ja letztens die Auftragsvergabe gehabt, dass da nochmal das Thema Smartboards und so weiter umgesetzt worden ist. Wir haben in die BBSen dort investiert. Wir sind an anderen Schulen dabei. Also von daher, wir sind da auf dem Weg. Es gibt in Teilen bei dem einen oder anderen auch schon wieder so einen Trend zurück, dass man sagt, klar, also Digitalisierung auf jeden Fall, auch moderne Lernsysteme, aber man sieht eben auch schon wieder, dass teilweise konventionelle Lernmethoden fürs, also didaktisch fürs Lernen dann tatsächlich auch besser sind. Ne? Also da, glaube ich, muss dann am Ende ein Weg gefunden sein, da muss der Mix da sein, also es geht eben nicht nur das eine, das andere, dann tatsächlich, aber das, ja, das wird sich finden über die Zeit. Und dann ist es natürlich total faszinierend. Also als ich bei der Verwaltung zum Beispiel angefangen habe, gab es ganz viele Prozesse, die nicht digital gewesen sind. Also es fing an mit Ratsvorlagen oder so, die dann immer in so einer roten Mappe durchs ganze Haus getragen worden sind und das dann irgendwie ewig unterwegs war, weil ja jeder, der diese Ratsvorlage irgendwie weiterträgt, also bei dem Kollegen auch in 5 Minuten stehen bleibt und redet. Ja. Und das haben wir jetzt alles digitalisiert. Wir haben jetzt Ende des Jahres 50% unserer Prozesse in der Verwaltung dann wirklich auch voll digital. So Dinge auch wie, wir haben keine Zeiterfassungsgeräte mehr an den an den Türen und so. Ein riesen Kulturwandel natürlich, der dann da ist. Ein riesen Change. Ja. Wir haben eben den digitalen digitalen Rat, wir haben die digitalen Ratsvorlagen, digitale Reisekostenabrechnung und so weiter, alles entsprechend da. Du musst auch die Quittung nicht mehr einreichen, die musst du eben selber aufbewahren und wenn jemand kommt und fragt, musst du sie eben vorlegen. Okay. Also so diese Dinge und natürlich auch die ganzen Prozesse. Wenn ich gucke, wir sind beim Thema Bauantrag angefangen, elektronischer Posteingang, digitale Baugenehmigung, weil wir gesagt haben, das ist so ziemlich das Komplexeste und das Schwierigste, um tatsächlich dann so einen Prozess umzusetzen. Ich sag mal, wenn du diese Riesenpläne da irgendwie digitalisiert umgesetzt hast, dann kriegst du den normalen DIN A4-Brief eben tatsächlich dann auch hin. An der Stelle, wir waren Pilot bei der digitalen Gewerbesteuer. Also wir haben da ganz, ganz viel tatsächlich in den letzten Jahren gemacht. Wir haben die ganze, wir sind jetzt cloud-basiert, wir haben die SIN-Clients weggetan und haben gesagt, jeder kriegt einen Laptop, mit dem er eben mobil auch von zu Hause arbeiten kann, weil das Thema telefonische Erreichbarkeit immer ein großes Thema war, weil du im Grunde genommen, wenn du das Telefon in der Verwaltung auf dein Handy zum Beispiel umgestellt hast und es rief dich jemand an, dann waren gleich zwei Leitungen belegt, eine rein, eine raus. Ja. So hast du jetzt eben ganz andere Möglichkeiten. Das Thema Erreichbarkeit hat sich dadurch verbessert. Wir sind gerade dabei, ein zentrales Service Center aufzubauen, um wirklich so eine Art First-Level-Support zu haben, damit du nicht mehr durch zig zehnmal weitergestellt wirst oder erstmal fünf Anlaufpunkte hast. Ja. So, also das sind alles Dinge, wo ich sage, das sind moderne Ansätze, wie eben auch Verwaltung moderner sein kann. Natürlich haben wir auch ein Projekt KI, dann entsprechend, wo kann uns KI unterstützen. Mhm. Das Witzige dabei ist, da tut Verwaltung sich sehr oder der öffentliche Dienst sehr schwer mit, weil natürlich die Gesetzeslagen in Deutschland, was das Thema Datenschutz angeht, da echt uns also wirklich Steine in den Weg legen. Das fängt an bei einer Microsoft 365 Lizenz, sag ich mal, mit Datenschutzfolgeabschätzungen. Und also das sind dann Dinge, die auch herausfordernd sind. Aber das wirklich Gute ist, dass wir auch mit Volker Grendel als Stadtrat, mit unserem Digitalisierungsbeauftragten, mit quasi einer Arbeitsgruppe, Super Digital heißt die, das ist eine Abkürzung und die sind sehr, sehr engagiert und die treiben dieses Thema voran und das brauchst du eben, dass du die hast, weil es gibt natürlich auch die erstmal sagen, boah, da habe ich Angst vor, ne? Oder das ist nicht gar nicht Angst, aber ich habe irgendwie Sorgen und ich schaffe das nicht und ich bin, weiß ich nicht, schon nicht so, ich bin nicht so affin. Ich habe auch gelernt, das hat häufig gar nicht was mit dem Alter zu tun, sondern einfach mit einer gewissen Affinität oder so. Und da musst du natürlich gucken, dass du das vernünftig dann begleitest und hinbekommst und ich glaube, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Ich sehe es nach wie vor als ganz großen Fehler, dass wir in Deutschland dort keine einheitlichen Standards haben in öffentlicher Verwaltung, sondern jeder hat im Grunde genommen eigene Software. Es gibt keine so Art Standardsoftware für öffentliche Verwaltung. Das macht natürlich das Schnittstellenthema schwer. Wir haben uns in Deutschland nicht auf ein einheitliches Bezahlsystem einigen können. Wir haben uns nicht darauf geeinigt, dass wir eine einheitliche Legitimationsform haben. All diese Dinge, wenn solche Themen abgeräumt wären, dann wäre ja im Grunde genommen die digitale Entwicklung, so wie im Baltikum, in Skandinavien, wäre das ja viel einfacher, als das jetzt hier bei uns ist, wo wir das haben. Und manchmal stehen tatsächlich einfach auch Gesetze gegen die Digitalisierung. Mhm. Also ein Beispiel, das Baugesetzbuch sieht nach wie vor, dass Bebauungspläne in Printmedien, also in einer Zeitung, veröffentlicht werden. Also die müssen da dann noch reingedruckt werden. So, und wir haben eine Hauptsatzung als Stadt Emden, aber die Hauptsatzung findet man nur noch bei uns auf der Homepage und in der Hauptsatzung steht drin, in welcher Zeitung wir veröffentlichen. Das, was der Gesetzgeber eigentlich erreichen will, ist, dass er sagt, es muss sich ja auch jemand ohne Internetanschluss über die Zeitung informieren können. Okay. Aber er müsste erstmal bei uns in der Hauptsatzung nachgucken, die nur noch digital ist, um zu wissen, in welcher Zeitung inserieren wir eigentlich. Also das ist alles ein bisschen nicht ganz durchdacht. Oder es gibt ein anderes schönes Beispiel. Es wäre ja ein leichtes, quasi Personalausweise, wenn ich einen neuen bestellt habe, den irgendwo wie aus so einem DHL-Schränkchen, sage ich mal, mir dann abzuholen und zu sagen so. Das geht aber nicht, weil das Gesetz vorschreibt, dass ich immer nur ein Legitimationspapier in den Händen haben kann. Das heißt also, ich darf demjenigen seinen Ausweis nicht abnehmen, wenn er einen neuen beantragt. Dann hätte er ja keins mehr. Aber gleichzeitig muss gewährleistet sein, dass in dem Moment, wo er den neuen in die Hand bekommt, der alte wirklich auch weg ist, dass er nicht zwei dann hat. Ja. Und das sind dann so Dinge, da steht man sich dann im Grunde genommen als moderne Gesellschaft auch ein Stück weit selber im Weg.
Ja. Ja, Software ist ein gutes Stichwort. Du weißt ja, dass ich neben Laut und Sichtbar ja noch Ridley als Softwareunternehmen habe. Die Stadt Emden nutzt es ja auch für Personalthemen. Die Stadt Marketing nutzt es ja für die Stadt Rallye hier in Emden. Und ich war vor kurzem tatsächlich bei einigen Schulen hier in Emden. Und wir sprachen über das Thema Wissensvermittlung mit einem leicht Gamification-Ansatz bzw. spielerischen Ansatz. Ich meine, es gibt ja Kahoot und so als Klassiker, aber die kommen halt alle nicht eben aus Deutschland, die kommen nicht aus Emden. So, und deswegen sprachen wir mit vielen Schulen darüber. Und da war oft hinten raus immer so ein bisschen die Frage, wir finden das alles total spannend, aber die Frage ist dann immer wiederum, wie sollen wir das finanzieren, wenn das jetzt groß ausgerollt werden soll? Hm. Gibt es für sowas Digitalisierungsfördertöpfe, wo Schulen drauf Zugriff haben?
Es gibt es gibt ein großes Digitalisierungsprogramm tatsächlich des Landes, aber das sind dann im Grunde genommen jetzt zweckgebundene Mittel, die auch ausgereizt sind. Mhm. Und da müsste man dann eben gucken, was in der nächsten Welle dann tatsächlich passiert. Mhm. Die Herausforderung ist ja jetzt schon, dass du das Thema Konnexität im Grunde genommen, man sagt ja eigentlich immer, das, was Bund und Land beschließen an Gesetzen, muss eben auch ausreichend finanziert sein, dass die Kommune in der Lage ist, das umzusetzen. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, ihr seid die Experten, ihr wisst es noch eher, wenn wir eine Digitalisierung der Schule haben, wir haben Netzwerke, wir haben Software, wir haben Hardware auch im Unterricht, im Einsatz. Ja. Der Aufwand, du brauchst eigentlich einen Systemadministrator, du brauchst eigentlich jemand, der die Sachen pflegt, der die Schulungen macht. Normalerweise kannst du von einem Lehrer auch nicht erwarten, oder du kannst eigentlich auch nicht erwarten, dass es Zufall ist, im Grunde genommen, wie affin auch vielleicht der Lehrkörper für das Thema Digitalisierung ist, dass es umgesetzt wird. Ja. Und das sind alles wieder so Dinge, die werden dann nicht mitgedacht. Ne? Mhm. Man schafft dann im Grunde genommen Hardware an, man legt Netze, man hat Software, und am Ende gibt es eine Wahnsinns Erwartungshaltung in Richtung der Kommune. Ja, wir brauchen doch jetzt alle einen Systemadministrator, einen, der sich eben kümmert. Und das ist dann einfach finanziell wieder nicht darstellbar. Und das ist das, wo im Moment das System auch ein Stück weit dran krankt, wo man sagt, das muss man wirklich bis zum Ende denken. Das ist übrigens wie bei der Inklusion. Inklusion ist eine gute Sache, finde ich, ist auch das perfekte Modell, dass alle mit allen zusammen lernen. Aber dann muss ich so viel Geld in das System geben, dass dieses System auch funktionieren kann. Mhm. Weil wenn dort eben Menschen mit einem anderen Lernbedarf sind, dann brauchen die entsprechende Begleitung. Und dann hilft es nicht, wenn irgendwie in einer Klasse drei Schulbegleiter sind, sondern dann ist das eher störend. Mhm. Und dann ist das natürlich noch ein Wahnsinnskostenfaktor. Und da glaube ich, das sind alles so Themen, wo man echt nachsteuern muss.
Mhm. Ja, das finde ich extrem wichtig, was du gerade angesprochen hast mit dem, das Material besteht quasi, aber die Leute müssen ja auch für das Thema sensibel sein, weil die Schüler müssen da ja auch irgendwie rangeführt werden. Und wenn die Fachkräfte es nicht sind, dann...
Ja, bei uns damals, als ich mein Abi gemacht habe, das ist mittlerweile 10 Jahre her, fühlt sich für mich viel länger an, war es auch so, wir kamen in die 120 Smartboards damals in Norden an die Schule bekommen, aber die Lehrkräfte konnten mit den Smartboards gar nicht umgehen. Das heißt, wir waren deutlich affiner für das ganze Thema, mussten helfen, wo die Lehrkräfte nicht damit hinterhergekommen sind. Das ist natürlich immer ein Schulungsthema, klar. Du bist jetzt ja schon einige Jahre Oberbürgermeister. Wie ist es für dich? Wir sprechen ja über dornige Chancen und wie man daraus Erfolg macht. Wie war das für dich? Also wie war der Einstieg? Hast du dir das so vorgestellt? Du hast ja eine andere Historie gehabt, bist von da aus dann reingekommen. Wie können wir uns das vorstellen? Wie war das so für dich? Die ersten, sag ich mal, die ersten 100 Tage wie bei Trump, aber wie war es bei dir in den ersten Zeiten?
Also erstmal glaube ich, dass man sich das nicht vorstellen kann, wie das ist. Man hat eine Idee davon, aber wie es also wirklich ist, das weicht von dieser Idee dann doch nochmal ganz kolossal ab. Der 1. November, das war mein erster Tag, das war ein Freitag. Und das Erste, was an diesem Tag passierte, war, dass die Kita am Wasserturm geschlossen wurde, aufgrund von Brandschutzmängeln. Und dass nun also ganz viele Eltern aufgelöst waren und der Träger aufgelöst war. Wie es denn nun weitergeht und wie man die Kinder denn jetzt eigentlich unterbringt und so. Das war so mein Einstieg. Also da begann eigentlich gleich das Feuerlöschen tatsächlich. Ja. Das ist uns auch ganz gut gelungen dann. Und dann kam ja relativ schnell im Februar, März dann tatsächlich Corona. Mhm. Und wenn ich das jetzt sagen darf, das Thema dornige Chancen, vielleicht war dadurch neben diesem Management der Krise, was ich immer noch finde, dass wir gut hingekriegt haben. Es sind Fehler gemacht worden, auf jeden Fall. Auch Fehler, die wir nicht zu vertreten haben. Also mir ist es damals unheimlich schwer gefallen, das Thema, ich musste dann ja irgendwann eine Ausgangssperre verhängen, weil bestimmte Zahlen erreicht waren. Ich glaube, dass das totaler Quatsch war. Mhm. Weil wenn du quasi über den Deich alleine spazieren gehst, dann hat das der Seele gut getan. Und ja. Also das, was man damit eigentlich erreichen wollte, hat man in so einer Stadt wie Emden, das ist Unsinn gewesen. Mhm. Aber und dann gibt es auch andere Beispiele, wo, ne, das war dieses ist furchtbar. Über Ostern war das mal, da war diese Baumarktgeschichte. In Bremen waren die Baumärkte geöffnet, in Niedersachsen waren sie geschlossen. Mhm. Und nun gab es auf einmal riesen Touristenströme da über die Grenzen nach Bremen und also eigentlich alles kontraproduktiv am Ende. Also da hat eben nicht alles funktioniert, aber im Grunde glaube ich, dass es uns sehr, sehr gut gelungen ist, diese Krise zu managen. Und natürlich muss man jetzt so ein Lessons Learned machen und gucken, was hat man daraus gelernt und was wird man künftig anders machen. Mhm. Und aber das Gute daran war, dass man schon auch ein bisschen Freiraum hatte, zum Beispiel für so Themen wie Digitalisierung der Verwaltung, weil du auf einmal nicht täglich in 8 Terminen gebunden warst, die jedem in eine Stunde nach einer Stunde abgelaufen waren, sondern dass du wirklich auch mal die Zeit hattest, solche Themen zu durchdenken, Konzepte dazu zu schreiben, das entsprechend umzusetzen. Mhm. Und ich persönlich finde immer, wenn wir schauen, Neubau von Kindertagesstätten, Schulsanierung, Digitalisierung der Schulen, Straßenbau, Umgestaltung der Innenstadt, das sind ja nur 6 Jahre jetzt gewesen, 2 Jahre davon waren Corona. Dass wir unheimlich viel auf den Weg gebracht haben. Es gibt auch Dinge, die haben nicht gut funktioniert oder sind liegen geblieben. Also zum Beispiel würde ich mir wünschen, dass so diese großen Projekte Apollo Waage, dass da was sichtbarer würde. Ne? Aber das hat natürlich viel damit zu tun, wenn du dann auf einmal einen Ukraine-Krieg hast und hast eine Krise und die Baukosten steigen um 60%, na, dann sagt natürlich jeder Investor auch, ich warte jetzt erstmal ab. Klar. Also ich gehe dieses Risiko nicht ein. Ja. Das sind so Dinge, die sind wirklich schade und aber das ist ja was, da musst du optimistisch bleiben und da gebe ich nicht auf, da bleibe ich dran an diesen Themen. Auf der anderen Seite freue ich mich, als wir mal gestartet haben mit dem Thema Umgestaltung der Innenstadt, da ist das ja alles sehr, sehr kritisch gesehen worden. Mhm. Am Ende war der Ratsbeschluss jetzt mit einer Gegenstimme ist das entschieden worden, dass wir eben dort umbauen. Und wir haben jetzt die Chance, also quasi fast 20 Millionen dort in die Stadt entsprechend reinzustecken. Und das ist echt ein großes Fund. Und natürlich wird es immer auch Leute geben, die sagen, mein Individualverkehr, das ist mir wichtiger und das ist mir ein höheres Gut, als dass am Ende wir eine funktionierende Innenstadt haben. Mhm. Aber das ist dann eben tatsächlich so, dass dafür ja der Rat da ist, solche Entscheidungen dann zu treffen, die Verwaltung anzuweisen. Und manchmal denke ich ja, wenn ich Facebook oder Instagram lese, dass ich also quasi ein alleinherrschender König bin, also was die Leute sich da so vorstellen. Aber am Ende Monarch Krütoff, genau. Aber am Ende sind es alles Gemeinschaftsentscheidungen des Rates, die auf Basis von Demokratie entstanden sind. Und wir haben immer auch das Thema Bürgerbeteiligung sehr hoch gehangen, dass wir auch hybride Formate hatten. Auch da haben wir das Thema Digitalisierung genutzt, haben dann Abfragesysteme entsprechend dahinter gehabt, um dann auch so eine Willensabfrage oder Meinungsbildung dann da sichtbar zu machen. Also ich meine, dass wir dort eben auch viel geschafft haben, was wir auf den Weg gebracht haben. Und also so soll es dann auch weitergehen.
Aber es bereitet einen nichts auf diese Position vor, oder? Also alles, was du vorher gemacht hast, würdest du sagen, hat dich das ein Stück weit in diese Position reingeführt? Oder ist man dann Oberbürgermeister und ab Tag 1 ist die Kita geschlossen und du musst jetzt funktionieren und du musst jetzt quasi einfach dann das Beste daraus machen?
Na, es gibt schon, also ich habe die Tage noch mit Professor Rimkus, unserem neuen Präsidenten der Hochschule, besprochen, dass ich gesagt habe, es ist gut, so viel Rüstzeug mitzuhaben, weil, also das kann ich auch nicht, man muss nicht studieren, man kann auch Rüstzeug anders bekommen, ne? Also Fortbildung, also, aber man muss sich was in seinen Werkzeugkoffer sammeln, sag ich mal. Da müssen unterschiedliche Werkzeuge drin sein. Weil wenn du da nur einen Hammer drin liegen hast, dann ist jedes Problem ein Nagel, ne? Also, und das funktioniert ja nicht, sondern Probleme sind ja unterschiedlich. Von daher bin ich froh, dass ich viel von diesem Rüstzeug hatte. Ich hatte eine gute Ausbildung in Sachen Führung. Leider bin ich jetzt nicht mehr so eine gute Führungskraft, wie ich es mal war, weil einfach die Taktung so intensiv ist und du gar nicht mehr so viel Zeit für deine Mitarbeitenden auch hast, wie du dir wünschen würdest, dass du sie hast. Und natürlich hüpfe ich auch manchmal aus der Hose, wenn irgendwas überhaupt nicht funktioniert. Natürlich bist du dann auch enttäuscht und machst das auch deutlich. Aber grundsätzlich das Thema Führung, grundsätzlich das betriebswirtschaftliche Know-how. Mhm. Also ich bin ja auch eben, sitze ja unheimlich viel meiner Arbeitszeit in irgendwelchen Aufsichtsratssitzungen mhm. von städtischen Töchtergesellschaften, dass du in der Lage bist, solche Dinge dann auch zu plausibilisieren, mhm. durchzukontrollieren, sich mit dem Jahresabschluss auseinanderzusetzen. Das sind alles, das ist alles Rüstzeug, was dir hilft. Mhm. Auf der anderen Seite musst du dich, ich habe vorher nie was mit Stadtplanung zu tun gehabt mhm. und gleichzeitig oder mit Baurecht. Ne? Das sind dann so Dinge, da denkst du dich ein, da machst du dich auch schlau, da mhm. versuchst du dann mhm. irgendwann natürlich auch selber zu gucken, okay, wenn dich jemand anspricht und du sagst gleich, nein, das ist Außenbereich, da brauchst du eigentlich gar nicht kommen ja. mit ja. Da wird nie eine Baugenehmigung mhm. funktionieren können, weil du eben im Außenbereich bist und da darf mhm. man nicht bauen. Das ne, widerspricht dem Baugesetzbuch. Oder du sagst, guck mal, da ist der Bebauungsplan, der sieht so und so aus. Also, ne, aber man kann in die und die Richtung gehen oder versuch mal das mhm. und das. Also, das sind so Dinge, wo du dich dann eben einarbeitest oder der ganze soziale Bereich. Also das Thema der Sozialhilfe, Bürgergeld, Gesundheitsfragen, dann das sind Bereiche, die Schule, Schulentwicklung, das sind Bereiche, wo du eben oder wo ich persönlich jetzt aufgrund meiner Vita weniger Vorwissen hatte und mhm. wo ich dann gesagt habe, okay, da muss ich mich entsprechend dann einarbeiten.
Mhm. Hast du in Emden studiert?
Ich habe in Emden studiert.
Cool. Ja, was hast du studiert?
Ich habe, ja, das war, es gab mal eine Zeit, da gab es also reguläre Betriebswirtschaft und dann gab es internationale ja. Wirtschaftsbeziehungen und Business Consulting war okay. auch ein eigener Studiengang cool. mit nur 30 Studenten. Da ja. ging es also wirklich speziell um das Thema ja, Unternehmensentwicklung, mhm. Unternehmensberatung mhm. und so weiter. Und das habe ich studiert und bin dann ja nach Hannover gegangen und habe dann auch mehrere Jahre als Unternehmensberater gearbeitet mhm. für die Sparkassenfinanzgruppe mhm. und bin dann eigentlich durch einen Zufall nach Ostfriesland zurückgekommen. Und weil ich unbedingt noch meinen Master machen wollte, mhm. den habe ich berufsbegleitend in Bonn gemacht und bin dann im Rahmen des Masters wollte ich ein halbes Jahr in die USA, nach Boston. Und das wollte mein damaliger Arbeitgeber nicht mitmachen, sodass ich einmal taktisch kündigen musste, okay. um dann quasi in die USA gehen zu können. Ja. Und da hat mein späterer Arbeitgeber dann und mein bester Chef, den ich jemals gehabt habe, hat dann gesagt, Mensch, dann kommen Sie doch einfach zu uns mhm. Dann entsprechend danach oder kommen Sie vorher schon zu uns ja. und dann gehen Sie in die USA und dann ja. steigen Sie so richtig ein. Und das war natürlich damals eine großartige Chance. Und so bin ich überhaupt zurück zu, ja. Nach Ostfriesland gekommen.
Ja. Ich habe ja auch in Emden studiert. Ich habe BWL studiert, ganz ja. klassisch. Hätte es damals oder bei meinem Studienstart quasi das gegeben, was du studiert hast, hätte ich das gemacht. Ich finde mhm. das deutlich spannender und deutlich praxisnäher auch als das, was ich studiert habe. Gleichzeitig ist es aber das Rüstzeug, wie du ja gerade sagtest, was man einfach mitnimmt aus dem Ganzen. Ja. Ne? Total, ja.
Ja, und du bist, also das ist ja das, was im Grunde genommen das Studium ausmacht. Du bist in der Lage, dich schnell in komplexe Sachverhalte einzuarbeiten. Mhm. Weil du hast im Grunde genommen ein Semester Zeit und am Ende mhm. steht eine Klausur, die sehr komplex ist. Ja. Also du musst irgendwie beweisen, davon hast du ein paar mehr Themen. Mhm. Und du musst im Grunde genommen beweisen, dass du in der Lage bist, dich in diese schwierigen Sachverhalte einzudenken und am Ende eben ja. erfolgreich in dieser Klausur ja. oder Hausarbeit, auch ja. was du immer machst, dann entsprechend bist. Und von mhm. daher ist das Studium da dann schon eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Und wenn du dann so eine Hochschule hast wie die Hochschule Emden-Leer, die da sehr dicht an der Praxis ist, dann ist das natürlich noch mal wirklich leichter. Mhm. Und von daher bin ich persönlich ganz, ganz froh, den Weg dann gegangen zu sein. Also ich habe ja vorher auch klassisch eine Ausbildung gemacht, habe mhm. sogar zwei Ausbildungen gemacht, habe erst großen Auslandskaufmann gelernt, dann Sparkassenkaufmann, mhm. weil ich das immer werden wollte. Und also ich kann im Grunde genommen für alles reden. Ich fand es auch wirklich klug, erst eine duale Ausbildung gemacht zu haben vom Studium, mhm. weil ich hatte viele Kommilitoninnen und Kommilitonen, die saßen in Rechnungswesen mhm. und das war für die irgendwie mhm. völlig abstrus. Ja. Und während du natürlich dann in der Berufsschule ganz langsam rangeführt wirst und irgendwie drei Jahre Zeit ja. hast, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen ja. und auch den Praxisbezug hast, kann das, wenn das so ein Semester gleich ja. zu Beginn des Studiums ist, kann das schon sehr verwirrend sein. Mhm. Zumal, das habe ich auch immer gelernt, ich bin kein guter Mathematiker und ich glaube immer, dass das für Mathematiker besonders schlimm ist, weil Rechnungswesen ja nicht logisch ist, sondern ja. das ist ja quasi, das sind Regeln, die man sich gegeben hat, mhm. irgendwann wo es nur Stift und Papier gab, mhm. dass diese Dinge irgendwie funktionieren. Und das macht dich natürlich als logisch denkender Mensch erstmal wahnsinnig, weil du immer sagst, das ist doch Quatsch, warum drehe ich das jetzt um, nur ja, damit es am ja, Ende irgendwie wieder ja, passt oder
ja.
so. Ne?
Ja. ja, ich weiß noch, meine erste Buchhaltungsstunde damals, ich hatte vorher keine Ausbildung, ich kam aus dem Abi, ich war gerade 18, also wirklich 18, ganz blutjung ins Studium rein. Erste Stunde Buchhaltung und wir haben damals in der ersten Stunde den Jahresabschluss auf T-Kontenbasis durchgeführt. Ja. Da waren natürlich alle, die aus dem Ausbildungsbereich kamen, die waren überfordert, wo sie gesagt haben, wir haben das 3 Jahre lang gelernt. Und ich saß da und dachte mir, das wird eine spannende Stunde. So. Aber gut, alles hat ja geklappt, sonst hätte ich einen Abschluss ja nicht gemacht. Aber es war schon herausfordernd, ja, definitiv. Vielleicht, Tim, aber dich gerade noch hier am Abschließend als allerletzte Frage, weil wir sind ja auch hier im digitalen Marketing-Kontext. Wenn du dir jetzt Emden als Marke vorstellst, was ist so, vielleicht in ganz kurzer Form, was sind so die 3 großen, ja, Bausteine dieser Marke Emden, die du sagst, die sind am wichtigsten für dich persönlich?
Also liebens- und lebenswert, also absolut ein toller Ort, um zu leben und zu sein. Mhm. Das ist so diese, also richtig so ein Wohlfühlort. Also das ist es für mich mit dem Wasser, mit der Stadt, mit der vielen Kultur, mit dem das. 3 soll ich, ne? Mhm. Dann wirtschaftlicher Motor, also einer ganzen Region, weil wir natürlich die Stadt sind mit 20.000 Einpendlern durch Volkswagen, durch unseren Hafen, den wir haben, der, wie ich finde, eben Teil unserer DNA ist. Deswegen sagen wir auch immer Seehafenstadt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so, das ist eben der Ursprung von Emden. Da ist Emden mal vor 1200 Jahren entstanden. Mhm. Das ist so dieses, und eben diese Chancen, die da sind, jetzt auch in den neuen Wirtschaftszweigen. Also ich sage ja immer, wenn Emden eine Aktie wäre, ich würde sie kaufen. Und das Dritte ist dieses ganze Thema der Nachhaltigkeit. Also wir sind, was das Thema grüne Energien angeht, was das Thema Innovation in Wirtschaft angeht, sind wir eben ganz weit vorne. Mhm. Wir sind wirklich, wenn du schaust, was dort alles gerade passiert und wie viele Möglichkeiten da sind, dann ist das schon sehr beeindruckend. Mhm. Also, und wenn ich zu diesem ersten, also was zu diesem Lebenswert gehört ist, schau dir das an, wie viele Vereine es in Emden gibt. 17.000 Emderinnen und Emder sind in Vereinen, in 52 Vereinen. Mhm. Das ist einfach Wahnsinn, das ist eine Riesenquote. Ja. Ja. Ne, das ist eine Sportstadt, das ist eine Kulturstadt. Mhm. Hier engagiert man sich ehrenamtlich. Wenn ich das meinen Hauptverwaltungsbeamtenkollegen erzählt habe, zum Beispiel in der Corona-Zeit, dass wir in unserem Impfzentrum Freiwillige hatten, die dort als Paten gewesen sind, die Leute durch das Impfzentrum geführt haben, denn haben die immer mit den Ohren geschlackert, haben gesagt, sowas, das kann ich mir gar nicht, das gibt's bei uns nicht. Mhm. Ne? Wenn ich sowas wie das Van der Meerenbad, aber auch jetzt das Freibad Börsum, den Förderverein, Kassenspark, das sind so Dinge, wo du siehst, die Leute wollen sich für ihre Stadt engagieren. Mhm. Und die Leute nehmen das selber in die Hand und die packen an. Und das ist das, was unsere Stadt ausmacht. Also gibt keine schönere.
David, wir müssen noch die erste Frage auflösen.
Genau, ich finde erstmal, das hast du sehr gut beschrieben und sehr gut gesagt. Und ich glaube, das fühlen Leute, die in deiner Position sind, noch eher als vielleicht der eigentliche Bürger, weil man ja meistens nicht so weit über seinen eigenen Tellerrand hinausschauen kann. Also dieses Vereinsding, das ist mir zum Beispiel gar nicht bewusst gewesen. Die abschließende Geschichte jetzt noch ist die Lüge, die du uns erzählt hast, die du jetzt gerne einmal auflösen kannst.
Vielleicht magst du auch mal raten, David, was glaubst du, was ist es? Welche, er hat ja schon gesagt, irgendwas mit den Inseln muss es sein, also Autofahren tut er dann offenbar nicht ganz so gerne selbst. Das heißt, ich würde es an deiner Stelle auch nicht machen, vielleicht hast du jemanden, der dich dabei unterstützt, aber bei den Inseln. Ich würde raten, es wäre Borkum, ganz aus dem Bauch heraus. Was sagst du?
Ich würde sagen, durch die Nähe eher Norderney.
Mann, Tim, du musst jetzt auflösen.
So, das will ich tun. Also es ist tatsächlich so, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber das ist echt so eine Entwicklung. Also es gab so eine Phase, wo ich total Norderney fixiert war. Also wo ich irgendwie immer nach Norderney gefahren bin und total gerne. Und dann immer so, Borkum und so. Und mittlerweile hat sich das total wieder verändert. Also ich bin echt jetzt wieder ein riesen Borkum-Fan geworden. Ja. Und meine Mutter hat dieses Jahr ihren 70. Geburtstag da gefeiert, hat uns alle nochmal eingeladen. Mhm. Und ich meine, nach ihrer Art, und alle Inseln haben auch was Schönes. Ja. Aber was ich wirklich total ungerne mache, ist auch selber am Steuer sitzen. Weil das irgendwie, also ich versuche dann auch schon, wenn es größere Reisen sind, dann zum Beispiel jetzt die Tage geht's nach München, dann fahre ich mit der Bahn, weil ich da einfach auch gut arbeiten kann. Das freut die Verwaltung dann auch immer total, wenn sie E-Mails von mir kriegt. Und ansonsten habe ich das Glück bei vielen Fahrten, weil wenn man dann zum Beispiel irgendwie vormittags nach Hannover fährt und man fährt nachts um 11 wieder zurück oder so, dann bist du durch, ja, und dann hast du den ganzen Tag irgendwas verhandelt oder irgendwas besprochen, und dann bist du auch wirklich froh, wenn du dann nicht selber hinterm Steuer sitzen musst. Mhm. Aber ich habe ja jetzt seit Oktober, das muss ich auch noch erzählen, habe ich ja als Dienstwagen das Privileg, ein Schiff aus dem Heimathafen zu fahren, nämlich ein ID.7, also voll elektrisch. Cool. Und ich muss sagen, ich habe es mir den Wandel, die Umstellung viel komplizierter vorgestellt und es ist überhaupt nicht und es macht mega Freude und ich kann jedem nur raten, versucht das. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, wir tun gut dran, auch ein bisschen mehr wieder nach den Chancen zu gucken. Also ein bisschen optimistischer bei manchen Dingen zu sein. Ich habe das Gefühl, also ich will das nicht schönreden. Ne? Also ich bin Zweckoptimist, auch im Amt, absolut. Und es gibt viel, was in diesem Land nicht funktioniert und da muss jetzt mal jemand ran und muss diese Dinge beheben. Aber am Ende sind wir noch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und wir können was in diesem Land. Und es gibt diese Menschen, die immer so ihre kleine persönliche Gewitterwolke vor sich hertragen und die also immer irgendwie das Schlechte sehen. Und ich glaube, das muss aufhören. Wir müssen auch mal uns unserer Stärken bewusst sein. Mhm. Und das ist das, was mich immer an so Leuten wie euch eben fasziniert. Du hast dich selbstständig gemacht mit jungen Jahren. Du hast gesagt, ich gehe das Risiko ein, ich habe den Mut dazu, ich traue mich Dinge. Und da gibt es ganz viele. Wir haben demnächst das Jubiläum von Jakob Weetz, der sein 40. Jubiläum mit seiner Spedition hat. Ja. Ne, der hat irgendwann gesagt, ich mache das jetzt selber. Ich bin bereit, wirklich die Fahne in die Hand zu nehmen und voranzugehen. Mhm. Und ich glaube, dass da, wo die zupackende Hand ist, ist immer auch Fortune, dass die Leute immer auch Glück haben. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was uns gut tut, wenn wir wieder ein bisschen mehr auf die Chancen gucken, seien sie auch dornig dann tatsächlich, um zu gucken, wo kann ich was umsetzen, wo kann ich was erreichen. Und das ist das, was ich an Emden so mag, dass das ganz viele Menschen tun, eben auch im Privaten. Mhm. Die hätten vor Kassens Park stehen können, das Ding war total verwildert und hätten sagen können, was interessiert uns das? Ja. Ne? Aber die haben gesagt, nee, wir wollen das ändern und wir machen das. Und wenn du jetzt dahin kommst, ist es ein Kleinod und dir geht das Herz über, wenn du sowas Schönes siehst.
Mhm. Vielen Dank für die Blumen, Tim. Danke, dass du heute dabei warst. Es hat uns viel Spaß gemacht, einfach mal den Tim Krüthoff auch hinter dem Oberbürgermeister ein bisschen besser noch kennenlernen zu dürfen. Vielleicht nicht das allerletzte Mal, auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass du dabei gewesen bist.
Sehr gerne, vielen Dank. Ne, nach ihrer Art und alle Inseln haben auch was Schönes. Ja. Aber was ich wirklich total ungerne mache, ist auch selber am Steuer sitzen, weil das irgendwie, also ich versuche dann auch schon, wenn es größere Reisen sind, dann zum Beispiel jetzt die Tage geht's nach München, dann fahre ich mit der Bahn, weil ich da einfach auch gut arbeiten kann. Das freut die Verwaltung dann auch immer total, wenn sie E-Mails von mir kriegt. Und ansonsten habe ich das Glück bei vielen Fahrten, weil wenn man dann zum Beispiel irgendwie vormittags nach Hannover fährt und man fährt nachts um 11 wieder zurück oder so, bist du durch und dann hast du den ganzen Tag irgendwas verhandelt oder irgendwas besprochen und dann bist du auch wirklich froh, wenn du dann nicht selber hinterm Steuer sitzen musst. Mhm. Aber ich habe ja jetzt seit Oktober, das muss ich auch noch erzählen, habe ich ja als Dienstwagen das Privileg, ein Schiff aus dem Heimathafen zu fahren, nämlich ein ID.7, also voll elektrisch. Cool. Und ich muss sagen, ich habe es mir den Wandel, die Umstellung viel komplizierter vorgestellt und es ist überhaupt nicht und es macht mega Freude und ich kann jedem nur raten, versucht das. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, wir tun gut dran, auch ein bisschen mehr wieder nach den Chancen zu gucken. Also ein bisschen optimistischer bei manchen Dingen zu sein. Ich habe das Gefühl, also ich will das nicht schönreden. Ne? Also ich bin Zweckoptimist, auch im Amt, absolut. Und es gibt viel, was in diesem Land nicht funktioniert und da muss jetzt mal jemand ran und muss diese Dinge beheben. Aber am Ende sind wir noch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und wir können was in diesem Land. Und es gibt diese Menschen, die immer so ihre kleine persönliche Gewitterwolke vor sich hertragen und die also immer irgendwie das Schlechte sehen. Und ich glaube, das muss aufhören. Wir müssen auch mal uns unserer Stärken bewusst sein. Mhm. Und das ist das, was mich immer an so Leuten wie euch eben fasziniert. Du hast dich selbstständig gemacht mit jungen Jahren. Mhm. Du hast gesagt, ich gehe das Risiko ein, ich habe den Mut dazu, ich traue mich Dinge. Und da gibt es ganz viele. Wir haben demnächst das Jubiläum von Jakob Weetz, der sein 40. Jubiläum mit seiner Spedition hat. Ja. Ne, der hat irgendwann gesagt, ich mache das jetzt selber. Ich bin bereit, wirklich die Fahne in die Hand zu nehmen und voranzugehen. Mhm. Und ich glaube, dass da, wo die zupackende Hand ist, ist immer auch Fortune, dass die Leute immer auch Glück haben. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was uns gut tut, wenn wir wieder ein bisschen mehr auf die Chancen gucken, seien sie auch dornig dann tatsächlich, um zu gucken, wo kann ich was umsetzen, wo kann ich was erreichen. Und das ist das, was ich an Emden so mag, dass das ganz viele Menschen tun, eben auch im Privaten. Mhm. Die hätten vor Carstens Park stehen können, das Ding war total verwildert und hätten sagen können, was interessiert uns das? Ja. Ne? Aber die haben gesagt, nee, wir wollen das ändern und wir machen das. Und wenn du jetzt da hinkommst, ist es ein Kleinod und dir geht das Herz über, wenn du sowas Schönes siehst.
Mhm. Vielen Dank für die Blumen, Tim. Danke, dass du heute dabei warst. Es hat uns viel Spaß gemacht, einfach mal den Themen Krüthoff auch hinter dem Oberbürgermeister ein bisschen besser noch kennenlernen zu dürfen. Vielleicht nicht das allerletzte Mal, auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass du dabei gewesen bist.
Sehr gerne, vielen Dank.